Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es ist eine eigentlich unmögliche Liebe zwischen Vanessa und Dennis, von der Tim Staffel in seinem neuen Roman Südstern erzählt. Denn sie ist Drogenkurierin und er Streifenpolizist in Berlin-Kreuzberg, einem Bezirk, in dem sich viele Probleme und Entwicklungen unserer Zeit besonders deutlich zeigen. Deshalb haben wir uns zu einem Spaziergang durch den Kreuzberger Wrangelkiez getroffen und über Tim Staffels packenden Liebes- und Gesellschaftsroman gesprochen, der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Mitten in Berlin im Bezirk Kreuzberg, da spielt der neue Roman von Tim Staffel, Südstern. Und da haben wir uns auch getroffen in Kreuzberg, um über diese packende und flirrende Liebesgeschichte zu sprechen, die wie immer bei guten Geschichten auch eine Geschichte über das ganze Leben ist. Hallo, herzlich willkommen, Tim Staffel.
Hallo, Frau Gerg, dankeschön.
Wir sind hier in Kreuzberg, das ist ja Postbezirk 36 auf der Lübner Straße, Ecke Wrangelstraße, und wir stehen vor einem Café. Das könnte auch einer der Schauplätze in Südstern sein.
Ja, zumindest in der Nähe befindet sich eine Bar, die auf jeden Fall ein Vorbild war für die Bar, in der eine der Hauptfiguren, Vanessa nämlich, arbeitet, die ihrem Ziehvater Andreas gehört.
So Bars, das sind ja eigentlich auch so Sehnsuchtsorte und wo man ein bisschen nach Erlösung vom Alltag sucht. Und darum geht's auch in diesem Buch, weil Vanessa, die arbeitet nicht nur in der Bar, die ist auch Drogenkurierin. Also eigentlich ist sie Apothekenkurierin, aber sie verteilt Drogen eigentlich an Leute, die sie auch wirklich brauchen. Also sie ist ein Engel, heißt gleich in der ersten Geschichte. Sie bringt also Erlösung.
Sie hat Pharmakologie studiert und sagt, was sie schon immer im Leben interessiert hat, ist eigentlich der Zusammenwirken von Menschen und Stoffen. Und das entscheidende Merkmal an Vanessa ist eigentlich, dass sie eine enorme Empathie für Menschen hat. Also sie begegnet jemanden und kann ihn sofort lesen. Im gegenseitigen Verhalten ist es so, dass die Menschen, denen sie begegnet, sofort das Bedürfnis haben, ihr zu erzählen. Also entsteht sofort eine ganz innige Vertrauensbasis, sodass Vanessa halt auch ganz schnell erkennt, wer braucht was, damit es ihm besser geht. Alle Menschen, die in dem Buch vorkommen, stehen eigentlich in, und das ist eigentlich das Thema, ein Thema des Buches, unter einem enormen Druck, egal ob das im Alltag, im Arbeitsleben ist, im Familienleben. Alle haben Stress und versuchen irgendwie klarzukommen. Und Vanessa ist halt jemand, der mit Mitteln, mit Stoffen arbeitet, um diesen Druck zu nehmen, um das Leben zu erleichtern, um vielleicht auch einfach nur kleine Glücksmomente zu schaffen.
Und ist dieser Druck hier in dem Bezirk, der ja einerseits stark gentrifiziert ist, aber man findet, ich habe das Gefühl, wenn ich mal hierher komme, dass man schon auch sieht, dass hier extrem viel Armut auch immer mehr zu sehen ist auf den Straßen. Kann das eigentlich nur in Kreuzberg spielen, dieses Buch?
Das ist eine interessante Frage. Das glaube ich nicht, weil ich die Armut, ehrlich gesagt, in der Stadt überall sehe, egal wo ich bin. Auch wenn ich durch Charlottenburg oder den Prenzlauer Berg gehe. Nur, dass da natürlich da sind es Verschiebungen. Da sind es kleine Inseln. Und in Kreuzberg gibt es vielleicht größere Inseln. Ich habe auch versucht, das Buch ja auch atmosphärisch ein bisschen einzufangen, indem immer mehr Tiere in die Stadt einziehen. Immer mehr Leute wohnen auf der Straße, aber nicht in dem Sinne als Obdachlose. Also es sind Obdachlose, in der Tat Menschen, die ihre Wohnung verloren zu haben scheinen. Aber nicht mit dem Schlafsack in der Ecke liegen, sondern die haben ihre Möbel mitgenommen. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, natürlich ein bisschen futuristisch ist, aber gleichzeitig bin ich solchen Orten schon überall in Berlin begegnet. Menschen, die mit Möbeln oder zumindest Hab und Gut auf der Straße leben. Und das ist nicht signifikant nur für Kreuzberg.
Vanessa lebt auch hier um die Ecke, oder? Sollen wir da mal noch ein Stück hingehen?
Ja,
in der Taborstraße.
Also, nee, genau. Da, also wir könnten hier um die Ecke gehen Richtung Taborstraße, da wo Dennis, das ist die zweite Hauptfigur.
Den habe ich jetzt verwechselt, genau. Dennis müssen wir auch noch, weil dem begegnet Vanessa bald. Und zwar findet sie seinen Vater, der hat Parkinson und der strandet da vor so einer Sushi-Bar, Sushi Macchiato heißt es. Und sie bringt den nach Hause und dann trifft sie Dennis.
Genau, also das Sushi Macchiato ist auch in der Wrangelstraße angesiedelt. Das ist ein Laden, den ein Uraltfreund von Vanessa betreibt, eine Mischung aus Kaffeebar und Sushi-Laden. Sie findet den Vater und lernt Dennis kennen, aber sie erkennen sich halt nicht sofort, weil man...
Da fährt wieder gerade die U1 vorbei, auch eine legendäre Kreuzung.
Ich wollte Dennis lebt halt im Prinzip in prekären Verhältnissen, arbeitet als Schutzpolizist, Streifenpolizist, muss Mehrfachschichten arbeiten und sich zeitgleich um seinen Parkinson-kranken Vater kümmern, was eigentlich eine totale Überlastung und Überforderung ist. Und als Vanessa und Dennis sich das erste Mal begegnen, kann Vanessa nicht erkennen, dass er Polizist ist, weil er halt in Zivil erscheint.
Weil das ist ja ein bisschen heikel, dass sie Drogen verteilt und damit auch viel Geld verdient und dann sich in einen Polizisten verliebt. Aber sie hat ja dieses Doppelleben noch auf einer anderen Ebene, weil ihr eigentlicher Freund ist Politiker von den Grünen, also Abgeordneter, und ist ausgerechnet für Gesundheitspolitik zuständig. Was macht denn dieses Doppel-Doppel-Leben?
Für Vanessa spielen diese Dinge keine Rolle. Sie ist eine Person, die Menschen eigentlich nicht danach bewertet, was sie tun. Und gänzlich ohne jegliche Vorurteile. Die begegnet Menschen ganz offen und ihre Droge oder ihr Kick sind eigentlich Menschen, also Begegnungen. Und deswegen ist das in ihrer Wahrnehmung eigentlich nicht wirklich ein Doppelleben. Also das ist natürlich auch eine Form von Verdrängung. Sie weiß, dass das eigentlich nicht zusammengeht. Gleichzeitig spricht sie mit ihrem Freund, der eben Drogenbeauftragter seiner Partei ist im Landtag, also im Abgeordnetenhaus Berlins, über die Probleme, die es da gibt, über seine Arbeit. Aber sie kann natürlich nicht über ihre Arbeit sprechen. Es gibt goldene Regeln. Niemals gierig werden, niemals selber konsumieren. Und eigentlich auch die Regel, niemals den Kunden selber begegnen. Das ist aber genau das, was Vanessa macht. Sie begegnet den Kunden selber, weil sie auf den Kick steht, Leute zu treffen.
Ich glaube, eine Regel war doch auch, dass man niemals was umsonst geben darf. Und das macht sie dann sogar bei ihrer Zieh-Oma. Das ist eine ganz tolle Nebenfigur, wie es überhaupt in dem Roman vor tollen Nebenfiguren, finde ich, nur so wimmelt. Aber diese Oma Zuppe. Die ist wirklich herzzerreißend, finde ich. Und die hat auch ganz schwer mit Schmerzen zu kämpfen. Die ist mal von der Leiter gefallen und hat noch alle möglichen anderen Krankheiten. Und da fährt Vanessa hin und backt mit der dann Cannabis-Kekse, damit es der mal ein bisschen besser geht. Also ihr geht es tatsächlich darum, den Leuten auch zu helfen.
Das ist richtig, genau das ist der Punkt. Und das ist das, was sie letztendlich auch mit Dennis verbindet, der natürlich auf eine ganz andere Art und Weise den Leuten hilft. Oma Zuppe hat ihr ganzes Leben lang einen Blumenladen betrieben in der Nähe, wo Vanessa groß geworden ist.
Da können
wir jetzt
hier
auch mal in die Richtung gehen. Und als Oma Zuppe den Laden aufgeben musste aufgrund ihrer ganzen Krankheiten, ist halt Vanessa irgendwann mal auf die Idee gekommen, ihr Haschkekse zu backen. Und seitdem geht es Oma Zuppe besser und das fühlt sich alles ein bisschen leichter an und ist auch nicht mehr so dunkel. Die ist halt auch depressiv geworden und da wirkt Cannabis halt in der Tat als eine Form von Medikament. Die beiden haben halt ohnehin ein sehr inniges Verhältnis, weil die sich im Prinzip ihr Leben lang kennen.
Kam da nicht schon irgendwas von wegen, naja, ganz so positiv kann man Drogen jetzt auch nicht darstellen?
Also ich benutze eigentlich immer lieber das Wort Doping. Und das wird, glaube ich, in der Gesellschaft unterschätzt. Doping gibt es nicht nur im Sport, sondern Doping gibt es im Alltag, im Arbeitsleben. Ganz viele Menschen nehmen irgendetwas, um überhaupt klarzukommen. Ganz viele Studenten sind auf Ritalin, also ein Mittel, was eigentlich für ADHS-Patienten genutzt wird. Und das findet sich an ganz vielen verschiedenen Orten. Viele Kulturschaffende arbeiten mit Microdosing, LSD zum Beispiel, um sich anzukicken, sodass man nicht in den Rauschzustand bekommt, aber einfach irgendwie den Kopf öffnet. Und deswegen spreche ich eigentlich vor allen Dingen von Dopingmitteln und nicht von Drogen. Und gleichzeitig werden natürlich auch Geschichten im Buch erzählt, die tragisch sind, wo das Doping quasi zur Droge wird, wo auch die Sucht dann ins Spiel kommt und wo es auch tragische Abstürze gibt, wie bei einem Politiker zum Beispiel oder auch dann eine tragische Geschichte von einem jungen 16-Jährigen, dem Sohn von Fisch, der eigentlich das Sushi Macchiato betreibt, was da vorne an der Ecke angesiedelt ist in meiner Fantasie.
Und jetzt können wir ja mal noch zu Oma Zuppes Blumenladen gehen.
Es gibt dann auch noch in der Straße das Café oder den Kaffeeladen, in den Markus immer geht, der Vater von Dennis. Markus, der mit Zelda verheiratet war, der Mutter von Dennis, die leider verstorben ist. Und Markus geht aber, wenn er noch die Orientierung hat zu seinem Café, findet er immer noch den Weg. Das ist quasi direkt neben dem Blumenladen von Oma Zuppe.
Das ist auch, finde ich, eine ganz bewegende Geschichte, diese unglaubliche Überforderung, die der Sohn, der Dennis, da mit der Pflege seines Vaters hat und wie überfordert aber auch wieder die Pfleger selbst sind. Also dieser Druck, der ist wirklich die ganze Zeit in dem Roman auch spürbar. Der Roman ist so mitten in der Gegenwart, in dem die eine hat zu wenig Rente, der andere pflegt seinen kranken Vater. Und trotzdem hat es, fand ich, gar nichts von so einem Milieu-Roman oder wie so ein sozialkritischer Roman. Und ich dachte, das liegt so an diesem wahnsinnig mitreißenden Rhythmus, den das hat. Ist das wie so Musik im Kopf, wenn Sie das schreiben?
Also Sound hat für mich eine ganz entscheidende Rolle beim Schreiben. Es geht um einen Beat, es geht um einen Rhythmus und für mich ist das eine Sprache, die ich im Kopf hören muss, also die ich selber nicht sprechen könnte sozusagen. Und das ist Musik machen mit Worten, aber die Musik kann man als Leser oder Leserin natürlich schlecht hören. Also das ist, bleibt dann für mich die spannende Frage, bei wem kommt der Sound so an oder wie verändert er sich bei jedem einzelnen Leser oder jeder Leserin. Aber für mich ist das auch meine Art zu denken oder in Flow zu kommen.
Das hat viel auch was mit gesprochener Sprache zu tun, dachte ich, weil Sie schreiben ja auch Theaterstücke, Hörspiele, kippt ja auch manchmal so ins Dialogische beziehungsweise ins Szenische. Das sind auch so Formen, die sich gar nicht ausschließen, Roman, Dialog, Hörspiel und Drama.
Ausschließen tun die sich sowieso nicht. Ich glaube, da kann die eine Form immer von anderen profitieren. Aber ehrlich gesagt, diesen Sound, so wie ich ihn mir vorstelle, kann ich eigentlich nur in der Prosa machen, die aber dann eben mit Mitteln von Dialog arbeitet, wobei Dialog immer, also ich würde jetzt niemals versuchen, wirklich einen Dialekt abzubilden oder Originalsound zu schreiben. Das ist, glaube ich, schwer, also für mich zumindest ist nicht abbildbar in geschriebener Sprache. Deswegen versuche ich, einen Ton zu finden, der auf die Figur passt, der in die Zeit passt, aber der nicht den Anspruch erhebt, jetzt ein Originalton zu sein, sondern es ist dann halt der Ton, wie ich ihn in meinem Kopf höre. Und es ist ja auch in dem Buch so, dass eigentlich, obwohl viel in Kreuzberg spielt, also 36, weil Vanessa da an der Bar arbeitet, weil Dennis da wohnt. Dennis fährt Streife selber im Abschnitt 52, das Kreuzberg Süd.
Dann, da wo auch der Südstern ist, der aber gar nicht den Namen dem Roman gegeben hat, oder? Das ist doch der Südstern am Himmel.
Das sind beide eigentlich. Der Vater von Dennis, Markus, der ist am Südstern groß geworden und der Friedhof, auf dem seine Frau und die Mutter von Dennis liegt, die ist am Südstern. Aber gemeint ist auch eben der Südstern, der Gegensatz vom Nordstern, vom Polarstern, auf dem wir auf unserer Seite der Erdhalbkugel gucken. Auf der entgegengesetzten Seite der Erdkugel, da sieht man halt den Südstern. Und es gibt eine Szene, da sind Dennis und Vanessa schon zusammengekommen, aber immer noch als Affäre. Und sie machen eine Wochenendreise nach Brandenburg. Und da liegen sie an einem See, auf einer Wiese und gucken in den Himmel und sind auf der Suche nach dem Südstern, den sie natürlich nicht finden können, weil sie auf dem Polarstern gucken.
Also es ist eine wirklich tolle Liebesgeschichte, aber es geht ja auch um Liebe in so einem erweiterten Sinn, also auch um die Liebe, die Dennis zu seinem Vater hat oder die Liebe, die Vanessa dafür diese Menschen hat, denen sie irgendwie in der U-Bahn begegnen, die Hand auf die Schulter legt und dann beruhigen die sich. Würden Sie da zustimmen, dass das quasi eigentlich ein Roman ist über Liebe in all ihren Facetten oder ist das zu romantisch gedacht?
Ich weiß nicht, warum Liebe immer romantisch sein soll. Also wenn das funktioniert, das ist ein Roman über Liebe im Allgemeinen, das fände ich das eine schöne Beschreibung. Es war schon das Ziel und der Wunsch, eine große Liebesgeschichte zu erzählen, eben die Liebesgeschichte zwischen Dennis und Vanessa. Aber natürlich, wie Sie schon sagen, es tauchen lauter kleine Liebesgeschichten. Es war mir auch ganz wichtig, genau, die Vater-Sohn-Geschichte zwischen Dennis und Markus als eine Liebesgeschichte zu erzählen. Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Oma Zuppe und Vanessa. Und es muss ja nicht immer gleich Liebe genannt werden. Es kann ja auch einfach was sehr Vertrauenvolles oder Intimes sein, was die Menschen miteinander verbindet. Und das war schon der Plan.
Oder dass man sie zumindest mal wahrnimmt. Denn jetzt bei unserem Spaziergang sind mir schon zwei Frauen entgegengekommen, denen die Tränen runterliefen und die auch gar nicht gut aussahen. Also hingucken, so wie Vanessa das macht und die Leute sehen in dem, was sie sind, das könnte man hier schon gut brauchen, oder?
Ja, das könnte man wahrscheinlich überall brauchen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schön, Menschen zu begegnen, die so eine Offenheit haben wie Vanessa oder die so eine Empathie haben, dass die so erfassen können, wer einer ist oder was einen ausmacht. Ich glaube, für Vanessa selber, für Menschen, die so eine starke Empathie haben, ist das auch allerdings auch wahnsinnig anstrengend. Auch wenn es für sie der Kick ist, den Menschen zu begegnen. Gleichzeitig aber immer auch überschwemmt zu werden mit deren Geschichten, die sich sofort bei ihr irgendwie quasi offenbaren, ausweihen oder einfach ihre Geschichte anfangen zu erzählen. Sich da zu verhalten. Aber es ist natürlich das, was die Menschen verbindet. Eine gewisse Form von Empathie ist notwendig, um ein gutes Leben zu haben. Also sowohl Empathie zu begegnen, als auch selber welche zu haben. Oder nennen wir es emotionale Intelligenz.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber wir könnten jetzt im Sushi Macchiato noch einen Kaffee trinken.
Wir gehen woanders Kaffee trinken.
Ja, das machen wir jetzt, Tim Staffel. Vielen Dank schon mal für diesen Spaziergang. Der offizielle Teil durch diesen Kreuzberg-Spaziergang ist hiermit beendet. Und hier spielt der Roman Südstern, nominiert für den Deutschen Buchpreis, erschienen beim Kanon Verlag für 25 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Und heute Abend ist die Buchpremiere von Tim Staffels Roman Südstern in der Berliner Georg-Büchner-Buchhandlung, die aber nicht in Kreuzberg liegt, sondern am Prenzlauer Berg.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Dinge des Lebens. Zehntens. Musik.
Drum and Bass. This is the human voice. This is the human voice. Das ist die menschliche Stimme. This is the human voice, voice, voice. The needle on the record.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Mittelalter, das ist ja so ein Begriff, da hat man gleich eine bestimmte konkrete Vorstellung. Dabei handelt es sich in Wahrheit um ein ganzes Jahrtausend, das kaum zu fassen ist. Vielleicht hilft ja die Lektüre des neuen Buchs von Michael Borgolte. Er ist Mediavist an der Berliner Humboldt-Universität und Verfasser eines monumentalen Werks über die Welten des Mittelalters. Seine jetzt erschienene Globalgeschichte des Mittelalters ist deutlich kompakter und Andrea Rödig hat sie gelesen. Frau Rödig, was soll das eigentlich sein, eine Globalgeschichte des Mittelalters?
Ja, das klingt erstmal nach einem Ding der Unmöglichkeit, weil schon der Begriff Mittelalter selbst natürlich umstritten ist und eigentlich auch nur auf Europa bezogen werden kann und auch hier nur Sinn macht, eigentlich fürs westliche Europa. Und Borgolte meint aber jetzt, der Begriff sei trotzdem so vage und flexibel, dass man ihn durchaus auch für nicht-eurozentrische Geschichtsschreibung verwenden kann. Er fasst das Mittelalter für die Zeitspanne zwischen 500 und 1500 nach Christus. Und Globalgeschichte grenzt sich jetzt ab von Universalgeschichte. Früher hat man das so gemacht, dass man sagt, okay, es gibt einen Sinn der Geschichte, es gibt einen Fortschritt und es gibt ein Zentrum der Geschichte. Und Globalgeschichte ist eher so eine Art Methode. Das heißt, man untersucht Kommunikationsnetze. Auf welche Weise sind Menschen eigentlich miteinander in Beziehung getreten? Also wie globalisiert sich die Welt?
Und wie geht er da vor? Also tastet er sich da quasi so von Region zu Region oder wie macht er das?
Ja, eigentlich dann doch wieder nicht so ganz. Also zunächst und auch im größten Teil behandelt er eigentlich erstmal die klassischen bekannten Regionen, also rund ums Mittelmeer, also Europa, Nordafrika, Nahe Osten bis hin nach Asien, also diesen Trikontinent, den er auch also in der Verbindung dieser drei Kontinente Euphrasien nennt. Und die Karten des Mittelalters früher waren ja auch so. Man kannte eben nur dieses Gebiet und hinter Indien hörte es sozusagen auf und da lag das Paradies. Und jetzt sucht Borgolte ja nach so globalisierenden Effekten. Also er schaut sich an die Reichsbildungen, er schaut sich die Migrationsströme an und die Ausbreitung von Religionen und auch den Fernhandel. Und die Methode ist aber jetzt die, dass es natürlich kein organisierendes Zentrum gibt. Globalgeschichte hat einen multifokalen Blick. Und das heißt, er springt in rasender Geschwindigkeit eigentlich zwischen Regionen, Ereignissen und verschiedenen also Interpretationsschichten hin und her. Also es geht um Völkerwanderung, das Frankenreich, Chlodwig und Karl den Großen, die Westkirche. Es geht um jüdische Gemeinden, die Kreuzzüge. Dann kommen religiöse Gruppierungen vor und Völker, Arianer, Monophysiten, Fatimiden, Umayyaden, Mongolen, Seldschuken. In immenser Detailliertheit und gleichzeitig wahnsinnig kurz gefasst. Also ich war ziemlich an Geschichtsunterricht erinnert früher, in dem es auch sehr viel um Zahlen und Namen gab. Und das Fazit, was Bogolte dann zieht, ist dann wiederum wenig erstaunlich, dass er eben sagt, Christentum und Islam waren die großen Treiber einer Globalisierung in diesem Euphrasien.
Und bleibt er denn dann zumindest bei dieser Faktenfülle in Euphrasien, also Europa, Asien und Afrika? Denn es gab ja auch noch Nord- und Südamerika und den pazifischen Raum. Packt er das auch noch mit rein?
Ja, das kommt dann eigentlich leider so wie so ein Nachklapp hinten auf 8 Seiten im Buch dann. Es gab ja nicht eine globalisierte Welt, es macht schon Sinn. Der pazifische Raum und auch Nord- und Südamerika waren weitgehend abgetrennt. Deswegen heißt ja die große Studie von Bogolte auch Welten des Mittelalters. Es sind eigentlich 3 Welten, wenn man so sagen will. Und jetzt zu diesen, also diesen kleineren oder den anderen Regionen, nicht den kleineren gar nicht, sondern den anderen Regionen, gibt es eben auch nicht viel Forschung. Das heißt, hier in dem Buch sind es gerade mal 8 Seiten, auf denen die abgehandelt werden. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Und was er dazu sagt, oder im Großen und Ganzen, ist halt, dass es tatsächlich eigentlich keine großen Reiche dort gegeben hat. Also selbst die mexikanische Kultur, diese Azteken, die wurden als großes Reich wahrgenommen, weil die Spanier dachten, das sei ein großes Reich. Aber eigentlich ist auch das ein eurozentrischer Blick. Es war eigentlich alles relativ zersplittert. Was er auch noch sagt, was ich jetzt wieder ganz spannend fand, auch im Pazifikraum, also im Pazifikraum, die Inseln sind erst im 13., 14. Jahrhundert besiedelt worden. Und er sagt dann eben, insofern ist das Mittelalter eine Zeitalter der Globalisierung, weil in diesem Jahrtausend die Menschen tatsächlich die ganze Erde besiedelten.
Also 8 Seiten für die halbe Welt, habe ich jetzt rausgehört, und eine Globalgeschichte auf 130 Seiten. Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, so ganz überzeugt hat sie das offenbar nicht.
Nee, also das ist, und zwar, also es ist so, ich habe aus lauter Verzweiflung tatsächlich schon in den dicken Schinken von Bogolte reingeschaut, weil ich dachte, da verstehe ich es vielleicht besser. Also das knappe Buch, was er hier vorlegt, ist ohne weitere Nachschlagewerke überhaupt nicht zu verstehen. Also es liest sich wie so eine lustlos komprimierte ZIP-Datei. Das ist nicht erzählend, sondern einfach aufzählend. Und ich finde, dem Autor fällt die eigene Methode der Globalgeschichte ja wirklich auf die Füße, weil global historisch gesehen darf er eben oder ist jedes Ereignis gleich wichtig. Es gibt keine Hierarchie. Aber für einen Überblick, was ja also auch die Reihe Beck Wissen sein sollte, bräuchte man doch so eine ordnende und auswählende Haltung und müsste auch exemplarisch Dinge aufzeigen, also viel mehr Atem auch haben, um Sachen zu erklären. In dem dicken Buch hat er das. Bisschen mehr, es liest sich aber auch nicht besonders leicht, aber auf jeden Fall besser. Also er hätte aber für dieses kurze Format tatsächlich ein anderes Buch schreiben müssen und nicht aus dem Dicken was herauskopieren. Also als Einführungswerk würde ich sagen, ist es leider komplett missraten.
Also dann lieber gleich zu dem dicken Buch greifen, das heißt Welten des Mittelalters. Andrea Rödig war das über Michael Bogoltes Globalgeschichte des Mittelalters. Die ist erschienen beim Verlag CH Beck, hat 128 Seiten und kostet 12 Euro. Schriftsteller aus der ganzen Welt lockt das Internationale Literaturfestival Berlin an. Wir hatten ja vorgestern die neue Leiterin Lavinia Frey hier in der Lesart zu Gast und sie hat richtig Lust gemacht auf dieses Programm, das gestern Abend dann endlich eröffnet wurde mit einer Rede der italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri. Meine Kollegin aus der Lesart-Redaktion Stefanie von Oppen war bei der Eröffnung. Wie war es denn so? War die Stimmung gut?
Ja, die Stimmung war hervorragend. Also der Saal der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz war bis auf den letzten Platz besetzt. Also viele sind auch gar nicht mehr reingekommen. Also es hätte noch viel mehr Interessenten gegeben, die eben bei dieser Eröffnung dabei sein wollten. Versammelt war da das Who is Who des Berliner Literaturbetriebs, aber auch schon zahlreiche Autoren, die aus der ganzen Welt, die in den nächsten Tagen zu hören sein werden. Und zum Auftakt dieser feierlichen Eröffnung gab es Musik von der iranischen Musikerin Shimin Samawati mit ihrer Band. Und dann folgte, was ich sehr originell fand, erstmal die 11-jährige Celia Spickhoff, die in diesem Jahr den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gewonnen hat. Und sie las eine Passage aus Pünktchen und Anton. Und zwar ist das ein Hinweis auf die Reihe Specials, die auch anlässlich der 90 Jahre Bücherverbrennung während des Internationalen Literaturfestivals stattfinden wird. Und Lavinia Frey begrüßte natürlich das Publikum. Kulturstaatsministerin Claudia Roth widmete sich der Frage Meinungsfreiheit, wartete mit einem klugen Text aus dem 16. Jahrhundert auf und sie zitierte Kafka mit seiner Rede von der Rolle der Literatur als Axt. Und Joe Cialo, der neue Kultursenator Berlins, verwies auf die Bedeutung des afrikanischen Kontinents für die Literatur. Also es war eine fulminante Veranstaltung.
Und Lavinia Frey war ja freudig aufgeregt im Hinblick auf die Eröffnung. Wie hat sie sich denn als neue Leiterin des Festivals geschlagen bei dieser ersten Eröffnung?
Also sie machte einen ausgesprochen ruhigen und freundlichen, zugewandten Eindruck. Und ich glaube, sie hatte sofort das Publikum an ihrer Seite. Und vielleicht hören wir mal kurz, wie sie ihre Rede eingeleitet hat.
Die Autorinnen bringen uns ihren Blick auf die Welt näher. Sie fordern uns in vermeintlichen Gewissheiten heraus und bewirken, dass wir uns selbst auf neue Art und Weise sehen können. Literatur beschäftigt sich nicht nur mit dem, was ist, sondern mit dem, was sein könnte. Literatur geht dem Leben voraus. Literatur lässt Wissen zirkulieren. Und das ist genau das, was das Internationale Literaturfestival auf magische Weise zusammenbringt.
Ja, so also Lavinia Frey. Und sie betonte sehr, dass ihr die gute Stimmung im Team besonders am Herzen läge, vergaß aber auch nicht, den vormaligen Festivalleiter Ulrich Schreiber sehr herzlich zu danken. Und das taten übrigens auch Claudia Roth und Cialo mit ausgesprochen wertschätzenden Worten. Also diese Brücke von dem einen zur anderen wurde an diesem Abend sehr gut geschlagen.
Und dann gab es ja natürlich noch die Festrede. Wir haben es schon erwähnt, das war in diesem Jahr die italienische Autorin Francesca Melandri, die gehalten hat. Der Titel war Der Ultraschall des Schweigens. Was hat sich denn hinter diesem ja doch etwas geheimnisvollen Titel verborgen?
Ja, tatsächlich, sie behandelte in ihrer Rede verschiedene Facetten des Schweigens. Francesca Melandri ist ja bekannt für ihre Bücher, in denen es darum geht, historische Tabus aufzudecken, also dem Schweigen zu entreißen. Schweigen ist für sie aber auch das, was in der Literatur zwischen den Zeilen mitschwingt. Und vielleicht hören wir sie dazu mal selbst.
The deepest meaning, relevance, power of expression in the texts I create is very often not so much in the words which I write, but in those which I don't.
Die tiefste Bedeutung findet sich weniger in den Worten, sagte sie, die ich schreibe, als in denen, die ich nicht schreibe. Und die Energie des Textes liegt eher in den Leerstellen und an dieser Stelle beginnt auch die Kommunikation mit den Lesern. Genau, und diesen Gedanken folgte eine ausführliche Reflexion über die politische Dimension des Schweigens und die erkennt sie zum Beispiel in der Entstehung der US-amerikanischen Demokratie im Angesicht der Sklaverei.
But if the founding fathers were stuck in this monumental ambivalence or, if you will, monumental hypocrisy.
Also die Väter der Verfassung steckten in dieser monumentalen Ambivalenz fest und oder eher in der monumentalen Heuchelei. Sie mögen Sklaverei gehasst haben, aber sie mochten sie auch. Und darum sprachen sie lieber nicht darüber und dachten, irgendwann wird sie wohl schon abgeschafft werden, aber wann und wie? Darüber schwieg man lieber. Also ihre Gedanken über die Verlogenheit im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Demokratie stellte sie dann wiederum der Rolle Russlands gegenüber und sie erinnerte an die zahlreichen Opfer des Stalinismus und daran, dass die Rote Armee, bevor sie Deutschland von den Nazis befreite, zahlreiche Länder wie Finnland und andere osteuropäische Länder überfallen hat. Also auch um das Heldentum Russland rankt sich ein Schweigen. Und schließlich schlug sie den Bogen zum Krieg in der Ukraine, reflektierte darüber, dass es Frieden nur im Zusammenhang mit Gerechtigkeit geben könne. Und sie erinnerte an das Grauen von Butscha, Irpin und Mariupol und endete schließlich mit den folgenden Worten.
I see my job as a writer to always listen very closely to what is left unsaid.
Ich sehe meine Aufgabe als Autorin darin, sehr genau zu beobachten, was gesagt wird und nie damit zufrieden zu sein mit schönen Worten, selbst wenn sie so schön sind wie Gerechtigkeit und Frieden. Ich liebe Gerechtigkeit, ich liebe Frieden, aber mein Job ist es, auf das Schweigen zu hören, das sogar das schönste Wort in sich bergen kann. Und meine Aufgabe ist es, dieses Schweigen zu benennen. Das war also der Abschluss ihrer Rede dann.
Also eine so sehr politische Rede von Francesca Melandri zum Auftakt des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Ich nehme mal an, das war nicht jetzt das einzige Mal, wo Sie da in den nächsten Tagen hingehen werden, Stefanie von Oppen. Worauf freuen Sie sich noch besonders oder was ist so noch so zu erwarten in den nächsten 11 Tagen?
Ja genau, wie gesagt, sind ja jede Menge internationale Autoren und Autorinnen dabei. Salman Rushdie ist immerhin live zugeschaltet aus den USA, aber live zu sehen wird sein, zum Beispiel Sanjeev Sahota aus Indien, Jeffrey Yunigidis aus den USA, Mushtari Hilal, und es gibt besagte Special zu den verbrannten Büchern, es gibt eine Poetry Night, einen Abend über das Schwarze Meer, einen über die Comics und aber auch einen über iranische Poesie und Musik. Es wird über Literatur und Despotismus diskutiert, sowie aber auch über Demokratie, und am Freitag gibt es eine Veranstaltung, bei der die Tage des Exils eröffnet werden, und natürlich jede Menge Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Und das Besondere an diesem Festival, das will ich vielleicht noch hinzufügen, ist die Kommunikation mit dem Publikum, die es vermehrt geben soll. Und Lavinia Frey sinnierte darüber, ob nicht vielleicht in Zukunft die Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt einfach länger bleiben können, um sich einfach stärker zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Also das war schon so ein erster Ausblick auch auf zukünftige internationale Literaturfestivals in Berlin.
Also da scheint ja wirklich einiges in Bewegung gekommen zu sein unter dieser neuen Leitung.
Auf jeden Fall. Also die kam gestern wirklich sehr gut an.
Vielen Dank, Stefanie von Oppen, für diese ersten Eindrücke vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Und das geht noch bis zum 16. September.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Autor Ralf Husmann, Erfinder des Büroschrecks Stromberg, scheint Spezialist für schräge Vögel zu sein. Lorenz Bramkamp, die Hauptfigur seines Romans Vorsicht vor Leuten, ist ein liebenswerter Hochstapler.
Am Montag ist die OP. Der Doktor hat gesagt, es ist vielleicht Krebs.
Lorenz entfernt den Muttermal. Das ist harmlos.
Bist du jetzt auch noch Arzt oder was?
In der Verfilmung ist Charlie Hübner in der Rolle zu erleben. Seine Frau Katrin, gespielt von Lina Beckmann, hat genug von seinen Flunkereien und verlässt ihn.
Lorenz, das hier, das kann ich für den Rest meines Lebens mein Leben sein.
Um Katrin zurückzugewinnen, legt Lorenz Bramkamp so richtig los und verstrickt sich immer tiefer in seine Lügengeschichten. Vorsicht vor Leuten, der Film in der Regie von Arne Feldhusen nach dem gleichnamigen Roman von Ralf Husmann, ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Mit ihrem ersten Buch »Junge Frau am Fenster stehend, abendlichtblaues Kleid« gelang der Autorin Alena Schröder ein Überraschungserfolg. Das Buch stand monatelang auf den Bestsellerlisten. Nun stellt sie ihr zweites Buch vor, heute in Heide. Darin erzählt sie die Geschichte ihrer Figuren weiter.
Ich hatte auch erst versucht, was ganz, ganz anderes zu schreiben und habe dann doch gemerkt, dass ich einfach noch nicht so wirklich fertig bin mit den Figuren.
Wir erfahren mehr von Evelyn, die in den 50er Jahren als Ärztin arbeitete und dann, wie damals üblich, für die Familie ihren Beruf und ihre Selbstständigkeit aufgab. Mehrere Generationen von Frauen treffen in der Geschichte aufeinander.
Ach, ich finde das so spannend, weil das Verhältnis zwischen Müttern und ihren Kindern, aber ich glaube eben speziell auch zu ihren Töchtern, immer so aufgeladen ist von Erwartungen.
Alena Schröder stellt ihren neuen Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« heute Abend um 19.30 Uhr in Scheller-Beusens Buchhandlung in Heide vor. Am Sonntag stellt Daniel Kehlmann den neuen Roman von Salman Rushdie in Berlin vor. Salman Rushdie, der im vergangenen Jahr einen Attentat nur knapp überlebte, wird live dazugeschaltet. Der neue Roman Victory City spielt in Indien im 14. Jahrhundert. Zentrale Figur ist ein 9-jähriges Mädchen, das zur Göttin erklärt wird. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler nannte das Buch hier in diesem Programm einen historischen Fantasy-Roman.
Victory City ist also einerseits ein orientalisches Märchen, ein Mythos über ein erträumtes Matriarchat, eine feministische Utopie, aber zugleich ist der Roman auch eine politische Parabel für heute. Er zeigt, dass Indien im Mittelalter viel fortschrittlicher und toleranter war als heute.
Am Sonntag stellt Daniel Kehlmann in Berlin den neuen Roman von Salman Rushdie vor. Um 15 Uhr im Berliner Ensemble. Der Autor Salman Rushdie wird live dazugeschaltet.
Und das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann.